Ja, ich begrüße alle ganz herzlich zu unserer Bibelstunde heute Nachmittag am Palmsonntag. Und Sie haben das wahrscheinlich schon das ein oder andere Lied wiedererkannt. Ich habe Dorothee gefragt, ob sie einfach auch zur Einstimmung ein paar Lieder spielt, die uns in das Thema heute mit reinnehmen. Jesus ist unser König. Vielen Dank, Dorothee, dass du das gemacht hast. Ein Lied werden wir nachher auch noch hören, das hat mich jetzt besonders gefreut. Wir haben uns nicht abgesprochen, aber das habe ich auch ausgesucht, in dem nochmal zum Ausdruck kommt, was Jesus für uns getan hat. Daran denken wir jetzt ganz besonders in der Woche, die vor uns liegt, heute Palmsonntag und dann die Karwoche, die jetzt ansteht, die jetzt beginnt. Und ich freue mich jetzt einfach auf unsere gemeinsame Zeit, dass wir uns jetzt zusammen hier treffen können. Und bevor es richtig losgeht, gibt es wie immer noch ein paar Infos. Wir haben ja jetzt schon öfters in der Bibelstunde darauf aufmerksam gemacht, dass in dieser Woche die Osterausstellung hier stattfinden wird, in diesem Saal, wo Sie jetzt gerade sitzen, wo wir sind. Da wird es nächste Woche ein bisschen anders aussehen. Und es war für uns auch ein bisschen spannend. Sie haben es ja auch mitgekriegt, erst hieß es, die nächste Woche soll ganz Ruhe sein. Und das hat auch bedeutet, die Osterausstellung hätte gar nicht stattfinden können. Aber jetzt ist inzwischen so, dass wir davon ausgehen, dass es stattfinden kann, aber das Okay bekomme ich erst morgen. Geht's mit dem Mikro, oder? Okay, ich rede nochmal. Können Sie mich hinten auch verstehen? Okay, danke. Genau, und wir freuen uns einfach sehr, dass sich viele zur Osterausstellung angemeldet haben, von Ihnen ja auch einige, wenn sich noch welche anmelden wollen. Wir haben extra am Sonntagnachmittag noch ein paar Plätze freigelassen, können Sie gerne online machen oder sich auch einfach telefonisch bei uns melden und sich dann noch anmelden. Und dann wird es so sein, dass am Dienstag hier der Aufbau ist, also der ganze Raum hier wird praktisch verwandelt, man kann sich ein bisschen wie ein Museum vorstellen. Und passend zu unserem Thema habe ich mal das Bild ausgesucht. Es wird so ein Stadttor von Jerusalem geben. Das ist die erste Station, mit der es losgeht. Und dann wird man praktisch die ganze Passions- und Ostergeschichte nacherleben können. Und es wird immer mit einer Führung sein, geht so 50 Minuten. Und Einzelpersonen können auch kommen und die können das dann praktisch über Audio-Guide, also die können die Führung hören. Genau, und wir sind einfach sehr gespannt, weil das jetzt auch zum ersten Mal ist, dass wir sowas durchführen. Und gestern hat schon die Erste die Führungen gemacht, angerufen, hat gesagt, sie ist wahrscheinlich mit jemandem zusammengekommen, der Corona hat. Sie kann wahrscheinlich gar nicht kommen. Also das ist irgendwie auch ein Auf und Ab mit vielen ungewissen Komponenten. Aber wir haben auch gesagt, uns ist einfach wichtig, dass gerade in dieser besonderen Zeit, dass es einfach auch hier ein Angebot gibt, so wie es jetzt dieses Jahr möglich ist, dass Menschen einfach die Osterbotschaft hören können und dass die Hoffnung in uns wächst. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir geht es schon auch mal so in der Zeit, wenn immer alles so ungewiss ist und auf und ab geht, dass ich manchmal auch die Hoffnung verliere. Und es tut einfach gut, wenn man immer wieder sich neu auch auf Jesus ausrichten kann und auf das, was im Leben Halt und Hoffnung gibt. Und dazu soll einfach auch die Osterausstellung dienen, dass die, die kommen, auch neuen Mut kriegen und Hoffnung. Und ich würde jetzt einfach gerne für die Osterausstellung beten und auch für unsere gemeinsame Zeit. Herr Jesus, ich danke dir jetzt für die gemeinsame Zeit, die uns schenkst. Danke, dass du in unserer Mitte bist. Du hast es versprochen, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind. Da bist du mitten unter ihnen. Und ich danke dir, dass du jetzt hier anwesend bist. Danke, dass du gerne redest und wir wollen echt damit rechnen, dass du zu unseren Herzen redest, dass du unsere Herzen erreichst, dass du uns auch innerlich ruhig machst, dass du das wegnimmst, was ablenken will und dass wir jetzt einfach gemeinsam auf dich schauen können und ermutigt werden und gestärkt werden. Danke, dass du unsere Hoffnung bist und dass du uns jetzt einfach auch ja, das geben kannst, was wir brauchen. Und ich danke dir auch für die Osterausstellung. Danke für alle Hilfe bis hierher. Danke, dass es jetzt wahrscheinlich möglich ist. Und ich bitte dich auch, dass du deinen Segen auf die Tage legst, auf jeden Einzelnen, der kommt, auch auf den ganzen Aufbau und was damit zusammenhängt. Danke einfach, dass du uns da auch ja, helfen kannst und dass auch alle, die kommen, einfach auch wieder Hoffnung bekommen und auch neu in Staunen kommen über das, was du für uns getan hast. Danke, Herr, dass wir uns jetzt in dieser Woche besonders daran erinnern können. Und ich danke dir einfach, dass wir es so gut haben, dass wir dich haben und dass wir mit dir leben dürfen. Amen. Ja, ich habe jetzt noch was vergessen, weil hier dann im Saal wird es ja anders aussehen. Das heißt, nächste Woche wird hier keine Bibelstunde sein. Die Woche drauf, am 11. April, ist dann Bibelstunde mit der Schwester Erika Schnitzer. Und dann die nächste Woche, das ist, glaube ich, der 18. April, da ist wieder keine Bibelstunde, weil wir da Mutterhaustag haben. Also ist gerade ein bisschen ein Kommen und Gehen oder halt immer ein bisschen anders. Aber wie gesagt, das ist mir jetzt gerade eh mehr oder weniger gewohnt. Genau. Und das, die Spende, die Sie heute geben, die werden wir auch für die Osterausstellung verwenden. Der die Osterausstellung gemacht hat, der hat sich vor 2 Jahren selbstständig gemacht und lebt jetzt halt momentan von Hartz IV, weil alle Ausstellungen bisher abgesagt wurden, weil es ja nicht möglich war. Und genau, und dann haben wir gedacht, wollen wir auch gerne das Geld, die Spende von heute für die Osterausstellung nehmen. Genau, so viel an Vorinfos. Jetzt starten wir mit dem Thema. Schwester Judith hat vorhin zu mir gesagt, es ist ja Weihnachten. Siehe, dein König kommt zu dir. Siehe, dein König kommt zu dir. Der Text ist uns bekannt. Ja. Ja, okay. Das sieht die Schrift ein bisschen anders aus, aber lesen kann man es ja. Sagt ihr mir einfach, wann ich weitermachen kann? Okay. Genau. Der Text steht aber auch in dem Bibeltext, um den es heute gehen soll. Und ich habe gedacht, mir kam auch Weihnachten und Advent in den Kopf. Und mir kam auch ein Advents- und Weihnachtslied in den Kopf. Und dann habe ich gedacht, das passt trotzdem auch zu unserem Bibeltext heute. Und damit würde ich gern beginnen. Das ist von Gerhard Schnitter. Den einen oder anderen wird es wahrscheinlich bekannt sein. Das heißt, wir grüßen den, der zu uns kommt. Könnt ihr da auf den Ton klicken. Als man es von ihm dachte. Kam gerade in dem Lied vor und ich habe gedacht, wie würde ich eigentlich einen König erwarten? Was habe ich eigentlich da für Bilder und für Vorstellungen im Kopf, wenn ich höre, der König kommt? Ja, was aus unserer Lebensrealität relativ weit entfernt ist. Und mir kam eine kleine Szene, das ist jetzt ein kleiner Filmausschnitt, wie wir es kennen, was passiert, wenn Könige unterwegs sind, nicht wenn sie kommen, aber wenn sie feiern. Könnt ihr da mal bitte draufklicken?
Die Queen feiert Geburtstag. Zum zweiten Mal schon in diesem Jahr. Das ist britische Tradition, weil das Wetter im Juni besser ist. Ihr wirklicher Geburtstag ist der 21. April. Und in diesem Jahr ist die Queen 90 Jahre alt geworden. Ihr Mann, Prinz Philipp, hat gerade seinen 95. Geburtstag gefeiert. Tausende Schaulustige hatten sich an diesem Samstag vor dem Buckingham Palace eingefunden und in den Straßen, durch die zuvor auch die königliche Garde marschiert und geritten war. Auf dem Balkon war die gesamte königliche Familie versammelt. Alle Augen waren auf Charlotte gerichtet. Die ein Jahr alte Urenkelin der Queen hatte ihren ersten großen öffentlichen Auftritt in den Armen von Mama Kate und neben ihrem zweijährigen Bruder George. Die Geburtstagsfeiern der Queen dauern insgesamt 3 Tage.
Hat jetzt ein bisschen gewackelt, aber man hat es gut verstanden und auch gesehen, um was es ankommt. Wenn wir oder wenn ich an König, an Königin, an Queen denke, dann habe ich diese Bilder im Kopf. Majestät, Pomp, bisschen distanziert. Glamour, eine besondere Welt, also für mich hatte diese Welt schon immer einen Reiz. Der William, der ist so nicht ganz mein Jahrgang, ein bisschen älter und da hat man sich früher vorgestellt, Mensch, was wäre, wenn plötzlich ein Prinz kommt und man einen Prinz heiraten kann. Die Welt hat einen Reiz, also auf mich jedenfalls ist es eine besondere Welt, eine fremde Welt, die weit weg ist und eine ganz besondere Welt, die royale Welt. Diese Bilder, die kommen mir, wenn ich an König denke. Sonst hat Königsein in meinem Alltag, kommt es eigentlich gar nicht groß vor, wir haben ja auch eine andere Regierungsform. Also wie gesagt, das ist relativ weit weg von unserer Vorstellung, von dem, was wir im Alltag erleben. Und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und habe gedacht, Jesus ist eigentlich ein ganz anderer König, der diesen Vorstellungen, die ich im Blick auf Königtum habe, gar nicht entspricht. Wie es in dem Lied heißt, wir grüßen den, der anders kam, als man es von ihm dachte. Schon damals haben die Leute was völlig anderes erwartet und ich habe eigentlich auch ganz, ganz andere Vorstellungen im Kopf, was ich von einem König erwarte. Und mir gefällt das Bild sehr gut, Dornenkrone und ich nenne es mal Kronjuwelen, sieht jetzt nicht ganz so bombastisch aus mit vielen Kronjuwelen, aber die Vorstellung, die Krone, die Jesus trägt, besteht aus beidem. Aus der Dornenkrone und aus den Kronjuwelen. Und es wird in dem Bild angezeigt, beides gehört zu der Königskrone von Jesus dazu. Und es ist eine mega große Spannung. Und ich erlebe das auch in meinem Leben, in meinem Alltag als sehr große Spannung. Dornenkrone und Kronjuwelen. Jesus ist König. Wir lesen das in der Bibel, er sitzt zur Rechten Gottes, er regiert, er sitzt auf dem Thron, er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Der ganze himmlische Hofstaat verneigt sich vor ihm, können wir in der Offenbarung sehen, und gleichzeitig gibt es auch die Dornenkrone, die Ohnmacht. Das ist auch eine Realität, dass ich manchmal denke, ich erlebe gar nicht so viel davon, dass Jesus regiert, dass er auf dem Thron sitzt. Ich würde manchmal was ganz anderes erwarten. Ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen. Und um dieses Spannungsverhältnis, um Dornenkrone und die Kronjuwelen, soll es heute Nachmittag gehen. Wir starten mit dem Text vom Einzug in Jerusalem, aber es wird dann auch noch weitergehen. Ich nehme es jetzt einfach mit ein bisschen auf meine Entdeckungsreise, was mir wichtig geworden ist. Der Einzug in Jerusalem. Darum geht es ja heute Nachmittag. Das feiern wir an Palmsonntag. Jesus zieht nach Jerusalem ein. Eine ganz bekannte Geschichte. Die kommt in allen 4 Evangelien vor. Und wenn man sich vorbereitet und plötzlich 4 Texte zur Auswahl hat, habe ich mich gefragt, welchen Text nehme ich denn eigentlich? Und dann habe ich das so gemacht, dass ich die Texte miteinander verglichen habe Und dann finde ich das immer spannend. Kennen Sie vielleicht auch, man liest Texte, die hat man schon ganz oft gelesen, denkt man, kenne ich doch schon alles. Und plötzlich tauchen Details auf, die einen noch mal ganz neu ins Nachdenken bringen. Und so ging es mir auch. Und weil ich es immer am spannendsten finde, wenn man auch selber Entdeckungen machen kann, habe ich gedacht, wir machen das jetzt mal auf eine Schmalspur. Wir vergleichen nicht Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, sondern mal nur zwei Verse von Matthäus 21 und von Johannes 12. Ich hoffe, dass man es einigermaßen lesen kann. Und jetzt ist einfach mal Zeit, dass Sie die zwei bzw. vier Verse lesen und mal durchlesen, was fällt Ihnen auf an Unterschiedlichkeiten oder auch an Gemeinsamkeiten aus diesem Ausschnitt von dem Einzug in Jerusalem. Wer was entdeckt hat, kann es gerne mal laut sagen. Ich sage es einfach nochmal, dass Sie es alles verstehen. Bei Johannes tauchen keine Kleider auf, die werden nicht ausgebreitet. Ja, beides mal eine große Menge. Mhm. Ja, beides mal gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Ja, der König von Israel, der taucht nur bei Johannes auf, ja. Genauso und Davids bei Matthäus. Ja, mhm. Bei Johannes kommen die Leute entgegen und bei Matthäus laufen sie mit. Also wenn wir jetzt noch länger die Texte anschauen, es sind nur zwei bzw. vier Verse, sieht man schon die gleiche Geschichte, aber es gibt unterschiedliche Aspekte. Und vielleicht kriegen Sie auch mal Lust, in den nächsten Tagen die Evangelien miteinander zu vergleichen. Wenn man die Texte nicht direkt nebeneinander hat, ist es ein bisschen schwieriger. Aber ich finde es sehr spannend, weil das ist ja jetzt nicht einfach nur zufällig. Johannes hat ja das Evangelium als am spätesten verfasst und man geht davon aus, dass er die anderen Texte gekannt hat. Und deswegen hat es ja auch einen Grund, warum er manche Dinge anders benannt hat oder nochmal was besonders betont hat. Und ich nehme Sie mal mit in zwei Dinge, die mir aufgefallen sind. Könnte man sagen, das sind eigentlich Kleinigkeiten, aber ich bin da irgendwie hängen geblieben und das hat mich fasziniert. Das eine hier bei Matthäus, sie hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und bei Johannes heißt, sie nahmen Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen. Könnte man denken, gut, was soll das Ganze? Ihr habt ja auch mal ein bisschen länger drüber nachgedacht und habt da auch mal nachgeguckt, was steht da eigentlich im Urtext. Ich verrate es mal noch nicht, ich komme nachher noch mal drauf. Aber mich hat es fasziniert, wie viel da wirklich drin steckt. Ist mehr, als man auf den ersten Blick denkt, das verrate ich schon mal. Und das andere, das wurde schon mal genannt, der Sohn Davids, Hosianna in der Höhe und der König von Israel. Und wenn man das jetzt noch mit Lukas und Markus vergleicht, dann wird deutlich, der König von Israel taucht nur bei Johannes auf. Und dann habe ich mich gefragt, was wollte Johannes dadurch besonders unterstreichen und was wollte Johannes dadurch verdeutlichen? Ach ja, ich gehe doch noch auf eine Sache ein. Wenn man nämlich bei Matthäus im Urtext schaut, wo wir Zweige lesen, das meint Ölzweige. Und wer schon mal in Jerusalem war, im Ölberg, also da sind jetzt nicht mehr so viele Ölbäume, aber im Garten Gethsemane, da gibt es ja ganz, ganz viele Ölbäume. Und das kann man sich vorstellen, die Ölbäume, die stehen da, man haut die Zweige ab und sie legten sie auf den Boden. Was es nicht so häufig in Jerusalem gibt, weil Jerusalem ja ziemlich weit oben auf dem Berg liegt, sind die Dattelpalmen. Die wachsen ja eher in den tieferen Regionen. Im Jordantal gibt es sehr viele Dattelpalmen. Johannes schreibt hier aber extra Dattelpalmen. Also es sind keine Ölzweige bei ihm, sondern Dattelpalme. Und er schreibt auch nichts, dass die abgehauen werden, sondern dass sie sie nehmen und Jesus entgegenziehen. Wie gesagt, wir kommen nachher noch drauf. Bloß mal, um wahrzunehmen, welche Unterschiede es da gibt. Ach ja, genau, das hatte ich schon. Ich habe mich dann entschieden, dass ich den Text von Johannes als Grundlage nehme, weil ich das spannend fand und ich habe gedacht, ich möchte im Ganzen noch mal ein bisschen mehr auf den Grund gehen. Und wir hören uns jetzt einfach mal den Auszug an aus dem Johannesevangelium. Wer gerne mitlesen möchte in der Bibel, das ist Johannes 12, Verse 12 bis 19. Könnt ihr bitte wieder drücken?
Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus, ihm entgegen und riefen: Hosianna, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus, band einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander:
Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach.
Sind die Verse, die Johannes zum Einzug in Jerusalem berichtet. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, da ging einiges los. Ich möchte jetzt auf ein paar Aspekte eingehen, damit wir uns den ganzen Rahmen der Geschichte ein bisschen besser vorstellen können, in der die Begebenheit stattfindet. Die große Menge war aufs Fest gekommen, auf das Fest, das jetzt gerade in Israel auch wieder gefeiert wurde. Gestern Abend war Sederabend, Passahfest oder Pessach ist in Jerusalem. Und ich weiß nicht, gibt es jemanden, der schon mal in dieser Zeit in Jerusalem war? Einige melden sich, ja. Kann man sich vielleicht heute auch noch so ähnlich vorstellen? Ich war schon öfters auch dort, weil meine Schwester in Israel lebt und da komme ich in den Genuss, dass ich ab und zu hinkommen kann. Passahfest in Jerusalem, wenn es noch mit Ostern zeitgleich ist, dann ist die Stadt voll mit Menschen. Christliche Pilger, Juden aus aller Welt, es wird gefeiert, man schiebt sich durch die Straßen. Es ist eine ganz besondere Atmosphäre, die Freude ist in der Luft und gleichzeitig sieht man noch mehr Soldaten und Polizeipräsenz wie sonst. Manchmal fliegt ein Hubschrauber über die Stadt und mir geht es da immer so, mir wird es da auch ziemlich mulmig zumute in der ganzen Situation. Wie gesagt, es ist zum einen eine ganz schöne Zeit und eine freudige Zeit, weil das ja die Festzeit ist und gleichzeitig merkt man, es steckt eine unglaubliche Spannung in der Luft. Wird irgendwo was passieren in der Stadt? Wird irgendwas eskalieren? Wird irgendwas sein? Und so ähnlich stelle ich mir das auch vor, als Jesus nach Jerusalem einzog. Forscher haben das mal ein bisschen versucht nachzurekonstruieren. Man geht davon aus, dass Jerusalem zur damaligen Zeit ca. 30.000 Einwohner hatte und in Festzeiten waren es plötzlich 90.000. Kann man sich vorstellen, ich habe gedacht, vielleicht wie beim Pfingstjugendtreffen, das ist ein bisschen ein poplicher Vergleich, aber plötzlich, hier ist bei uns auch immer Ruhe, einmal im Jahr ist hier am Wochenende Rambazamba, ein ganz anderes Leben, man bereitet sich wochenlang vor, dass die Leute Unterkunft haben, man überlegt für die Verpflegung, was man braucht. Und so war das auch in Jerusalem, die Stadt hat sich für die Feierlichkeiten vorbereitet und dann kamen die Gäste aus der ganzen Umgebung und es war High Life in der ganzen Stadt. Und man feiert, dass Gott sein Volk aus der Gefangenschaft führt. Wie er es damals aus Ägypten geführt hat, da erinnert man sich dran, so wird Gott auch jetzt wieder sein Volk befreien. Denn damals war Israel ja nicht frei, weil es unter römischer Herrschaft stand. Und das kann ich mir auch gar nicht vorstellen, weil ich in Deutschland aufgewachsen bin. Ich kenne nur Friedenszeiten, was das auch für eine Hoffnung und für eine Sehnsucht sein musste. Endlich wird sich in unserem Land etwas ändern, endlich werden wir frei sein. Und es wird gefeiert in diesem Jahr und mit der Erwartungshaltung, jetzt wird was passieren, es soll sich was verändern in unserem Land. Und da kann man sich vorstellen, dass die Angst vor Unruhen gerade auch unter den Römern sehr groß war. Aber nicht nur unter den Römern. Johannes beginnt als am nächsten Tag. Der Einzug in Jerusalem, der passiert eingebettet in ein großes Ganzes. Und wir lesen das danach auch nochmal. Das steht im Zusammenhang mit der Auferweckung von Lazarus. Und das ist Johannes der Einzige, der das ja überliefert hat. Und deswegen betont er das auch nochmal besonders. Die ganze Geschichte hat eine Vorgeschichte. Was kurz zuvor passierte, ist noch gar nicht lange her. Jesus war in Bethanien und hat Lazarus von den Toten auferweckt. Und es hatte krasse Auswirkungen. Da können wir lesen, in Kapitel 11, Vers 45, nach der Auferweckung von Lazarus. wird geschrieben, viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Also tauchen wieder die vielen auf, die Menge der Menschen. Einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Da versammelten die hohen Priester und die Pharisäer den hohen Rat und sprachen, was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn gewähren, dann werden sie alle an ihn glauben. Dann kommen die Römer und nehmen uns Tempel und Volk. Das sehen wir schon angekündigt, eine ganz große Angst, dass jetzt Unruhen passieren und dass die Römer verbieten, weiterhin im Tempel anzubeten und zu opfern. Und dass die Menschen zu Jesus überlaufen. Einer aber von ihnen, Kaiphas, der in diesem Jahr Hohepriester war, sprach zu ihnen, ihr wisst nichts, ihr bedenkt auch nicht, es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Das sagte er aber nicht von sich aus, sondern weil er in diesem Jahr Hohepriester war, weissagte er, denn Jesus sollte für das Volk sterben und nicht nur für das Volk allein, sondern auch um die verstreuten Kinder Gottes zusammenbringen. Von dem Tag an war es für sie beschlossen, dass sie ihn töteten. Wenn man das liest, merkt man schon die Spannung, die da entsteht. Wie gesagt, ist nicht Jesus reitet zufällig nach Jerusalem ein und dann ist halt eine Menge begeistert, die ihn davor nicht gekannt haben, sondern das Ganze hat eine Vorgeschichte. Und schon auch die spannende Frage, wer ist Jesus, wie geht es mit ihm weiter, was passiert, wenn plötzlich das ganze Volk an ihn glaubt. Und hier wird schon der Beschluss gefasst, Jesus muss getötet werden. Sonst wird es krasse Konsequenzen haben. Dann ging es weiter, da ging Jesus nicht mehr frei umher unter den Juden, sondern ging von dort weg in eine Gegend nahe der Wüste in eine Stadt mit Namen Ephraim und blieb dort mit den Jüngern. Ich habe hier mal eine Karte, also Jesus war hier in Bethanien, ganz nahe bei Jerusalem, nur ein ganz kleines Stück entfernt und dann zog er sich hier zurück, da ist Ephraim angezeigt, in die Wüste und blieb dort mit seinen Jüngern. Nachdem die Lage so angespannt war. Und dann kommt es in Vers 55, es war aber das Passafest der Juden nahe. Und viele aus der Gegend gingen hinauf nach Jerusalem vor dem Fest, dass sie sich reinigten. Da suchten sie Jesus und redeten miteinander, als sie im Tempel standen. Was meint ihr? Er wird doch nicht zum Fest kommen. Die hohen Priester und Pharisäer aber hatten geboten, wenn jemand wüsste, wo er wäre, sollte er es anzeigen, damit sie ihn ergreifen könnten. Wenn man das mal am Stück liest, das ist so spannend wie in Krimi. Die Leute fragen sich, wird Jesus aufs Fest kommen? Und wenn ja, wird er für alle im Tempel öffentlich sein und dann wird er ergriffen werden, weil auf seinen Kopf die Todesstrafe aussteht. Und dann Jesus geht nicht gleich nach Jerusalem, er geht zuerst nach Bethanien. Dort wird noch ein großes Festmahl gefeiert. Er wird von Maria gesalbt und dann am nächsten Tag machen sie sich auf nach Jerusalem. Das ist die Vorgeschichte, die der ganzen Szene, dem Einzug in Jerusalem vorausgeht. Jesus war kein Unbekannter. Die große Menschenmenge hat gewusst, Jesus kann Tote zum Leben erwecken. Eine Geschichte, die haben wir auch schon so oft gehört, aber wenn man sich das jetzt mal vorstellt und man hat es miterlebt, da war einer im Grab und Jesus hat die Macht, einen Toten zum Leben zu erwecken. Und dieser Jesus kommt nach Jerusalem und die Menge kriegt es mit. Sie haben sich die Frage gestellt, wird er auftauchen oder nicht? Und plötzlich merken sie, er zieht in Jerusalem auf einem Esel ein. Sie nehmen Palmzweige und laufen Jesus entgegen. Ich habe schon gesagt, ich habe mich gefragt, warum schreibt hier Johannes Palmzweige? Und das Spannende ist, im Griechischen schreibt er Palmzweige von Palmbäumen. Also man kann immer nur von einem bestimmten Baum, ich kann nur von einer Palme einen Palmzweig nehmen, weil auf einem anderen Baum wachsen ja keine Palmzweige. Zweige, das ist eigentlich doppelt gemoppelt und das heißt, er wollte das unbedingt betonen, die Menschen haben Palmzweige genommen. Ich habe vorhin schon mal gesagt, wie kommt man an Palmzweige in Jerusalem? Und jetzt mache ich einen kleinen Exkurs. Ich finde sowas einfach spannend, vielleicht der ein oder andere von Ihnen auch. Am Passafest hat man eigentlich keine Palmzweige, aber an einem anderen Fest, am Laubhüttenfest. Das wird im Herbst gefeiert, das Passafest ja im Frühling. Da gibt es so einen Feststrauß mit 4 unterschiedlichen Sträuchern oder auch Früchten und eins davon ist ein Palmwedel. Das hat Gott so gesagt, kann man in 3. Mose nachlesen. Sie sollen Palmwedel nehmen und Zweigen von Laubbäumen und Bachweiden und 7 Tage fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott. Das passiert am Laubhüttenfest. Und manche Ausleger, die sagen, die Palmzweige, die haben so lange gehalten, dass die viele aufbewahrt haben bis zum Passafest und mit den Palmzweigen, die waren ja dann auch getrocknet, da hat man das ungesäuerte Fladenbrot gebrannt. Es wurde damit gebacken und deswegen sagen manche, das kann ich jetzt nicht 100% nachweisen, aber dass das noch vom Laubhüttenfest war und das ist das Zeichen der Freude, der Palmwedel. Und im Judentum gibt es auch so eine Auslegung, dass für jede Art von, wie gesagt, Frucht oder von Laubwedeln, von den Bäumen, steht für eine Menschenart. Und das fand ich einfach auch nochmal interessant, der Palmwedel steht für die Menschen, die die Tora nicht studieren, aber die sie tun. Und ich habe gedacht, ja, das sind die Menschen, die Jesus entgegenlaufen, die wissen eigentlich gar nicht genau, was sie tun, aber sie tun es. Und es ist super, dass sie das gemacht haben, weil da erfüllt sich das, was geschrieben stand, dass Jesus in Jerusalem einzieht und die Menge jubelt ihm zu und feiert ihn als Sieger. Denn dafür stehen auch die Palmzweige. In der Offenbarung, da haben wir einen Blick in den Himmel und da beschreibt Johannes: Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Das Zeichen des Sieges, man jubelt dem König zu mit Palmzweigen in den Händen und das betont Johannes ganz stark. Und das betont er so stark, weil er auch nochmal die andere Formulierung hat, Jesus ist der König von Israel. Das rufen die Menschen Jesus zu, Hosianna, gelobt sei der, der kommt, im Namen des Herrn, der König von Israel. Und es ist auch ein Zitat von Psalm 118, ich habe es nochmal dazu geschrieben, Psalm 111 bis 118 werden immer an Pessach gelesen, am Sederabend. Das sind die Psalmen, die zu Pessach dazugehören. Und da steckt ganz viel Hoffnung auf den Messias, auf den Retter, der Befreiung bringen soll. So wie Gott einmal gerettet hat, so wartet man auf den König Israels, der Befreiung bringen soll. Endgültige Befreiung von den Unterdrückern. Und es rufen die Menschen zu, gelobt sei der, der kommt. Und das hat jeder gewusst. Sie gehen davon aus, dass Jesus der Retter ist. Das kann man sich jetzt wieder vorstellen, deswegen war mir die Vorgeschichte so wichtig. Die Situation ist schon mega angespannt, die Stadt ist voll mit Festpilgern, man weiß nicht, was passieren wird und jetzt plötzlich ruft auch noch die Menge, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Und es gab ja eigentlich einen König, Israel war ja nicht ohne König zur damaligen Zeit. Und es riecht schon ganz stark nach Aufstand, hier wird was passieren, es brodelt. Die Situation ist heiß. Sie schreien Hosianna, o Herr, hilf, steht in Psalm 118, Vers 25. Sie erwarten einen König, der ihnen in ihrem Elend hilft. Das ist eine ganz große Sehnsucht, ein Schrei nach Hilfe. Wir brauchen Rettung, wir brauchen Befreiung. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, das ist auch noch einmal eine Formulierung, die auf den Messias hinweist. Der Kommende, so nennt man auch den Messias, der, der kommen wird, der versprochene Retter, den Gott vorhergesagt hat. Auf diesen wartet man. Und das ist einfach ein anderer Begriff für der König Israels, der Messias, der kommen wird, um Gottes Reich aufzurichten und um seinen Frieden zu bringen. Da ist die Sehnsucht sehr groß. Und wie gesagt, Johannes schreibt, der König von Israel. Und jetzt möchte ich Sie auf eine kleine Reise mitnehmen. Ich hoffe, dass das jetzt um diese Uhrzeit möglich ist. Das finde ich nämlich ganz arg faszinierend. wenn man immer nicht nur einen Einzeltext anschaut, sondern auch mal schaut, wie zieht sich denn ein roter Faden durch ein Buch durch. Und Johannes hat ja nicht nur das Johannesevangelium geschrieben, sondern auch die Offenbarung. Und das Thema, dass Jesus König ist, das zieht sich durch das ganze Johannesevangelium durch, aber auch durch die Offenbarung. Und das finde ich was ganz Spannendes zu sehen. In Kapitel 1 schon wird Jesus König von Israel genannt. Als die ersten Jünger berufen werden, sagt Nathanael zu ihm: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Da taucht es bei Johannes zum ersten Mal auf. Nach der Speisung der 5000, da sind die Leute von Jesus so begeistert und sie wollen ihn damals schon zum König machen. Und da steigt Jesus auf den Berg und will alleine sein. Also da ist spannend, da lässt sich Jesus nicht zum König machen. Beim Einzug in Jerusalem ja, da macht er das ganz bewusst, zieht er ein. Wir lesen ja auch, die Schrift soll sich erfüllen. Aber zum damaligen Zeitpunkt war die Zeit noch nicht so weit, war das noch nicht erfüllt, dass Jesus vom Volk zum König gemacht werden soll. Aber da taucht es auch schon auf, Jesus soll König sein. In Kapitel 12, 15, das ist jetzt die Stelle, die wir haben, da taucht es auch auf, hatten wir, dass Jesus der König ist. Ich lese es einfach mal aus der Bibel vor. Da kommt dann die Erklärung von Johannes: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sitzend auf einem Eselsfüllen. Jesus ist der König, der in Jerusalem einzieht. Und ich habe jetzt zum Vergleich nochmal, wie Jesus König ist und auch nochmal, wie unsere Königsvorstellungen sind oder wie Könige heute sind, immer mal ein Bild. Das war in einem Clip von der Königskrönung von der Queen. Als sie einzog, um Königin zu werden, um gekrönt zu werden, hat sie das gemacht mit 8 grauen Pferden in einer pompösen Kutsche, von der sie gezogen wird. Jesus reitet auf einem Esel nach Jerusalem. Das haben wir da gelesen? Der König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das, was Zacharja Jahrhunderte davor angekündigt hat, erfüllt sich nun. Und dann geht es in der Passionsgeschichte ganz dicht weiter, dass immer wieder die Frage ist, Jesus König von Israel oder nicht? Es taucht bei Johannes an so vielen Stellen auf wie sonst bei niemand. Der nächste Abschnitt ist bei Pilatus. Wer das mag, kann das einfach mal selber daheim noch nachlesen, weil das jetzt aus zeitlichen Gründen nicht mehr reicht. Da geht es ganz stark um die Frage, bist du der König Israels oder nicht? Damit steht und fällt alles. Dann geht es weiter. Wenn eine Königin, ein König, König wird, dann bekommt man eine Krone auf. Die Kronjuwelen wurden der Elisabeth aufgesetzt. Und sie bekam einen Königsmantel, einen kostbaren Königsmantel. Jesus wurde auch gekrönt, Johannes schreibt es, und er bekam auch einen Königsmantel. Aber das sah ganz anders aus, wie Jesus eingeführt wurde als König. Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen: Gegrüßt sei der König der Juden, und sie schlugen ihm ins Gesicht. Es war die Krone, die Jesus aufgesetzt wurde, und die Königsrobe, die er bekommen hat. Und er wurde begrüßt als neuer König mit Schlägen, und er wurde angespuckt. Wenn ein König gekrönt wurde, dann zeigt er sich dem Volk. Wir haben es vorhin schon gesehen, das macht man natürlich, wenn man wo steht, wo ein jeder sehen kann. Die Queen hat sich auf dem Balkon präsentiert und winkt der Menge zu. Es war bei Jesus auch anders. Er stand auch vor dem Volk, er war ausgestellt, sodass ihn jeder sehen konnte. Und Pilatus ging wieder hinaus und sprach zu ihm: Seht, ich führe ihn zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Da kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand, und Pilatus spricht zu ihnen: Seht, welch ein Mensch. Als die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie: Kreuzige, Kreuzige. Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Jesus wird dem Volk vorgeführt. Keine Jubelrufe, wie wir es gesehen haben, wenn der König auftaucht. Keine Begeisterung, sondern das Volk ruft: Kreuzige ihn. Kreuzige ihn, er soll sterben. Dann wird ein König auf den Thron gesetzt. Ein König ohne Thron gibt es nicht. Jesus wird auch auf einen Thron gesetzt. Johannes schreibt es ganz oft: Jesus muss erhöht werden. Jesus wird auf einen ganz anderen Thron gesetzt, wie wir es uns vorstellen. Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber, und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Der Thron, auf den Jesus jetzt im Bild gesprochen gesetzt wird, ist das Kreuz, an das er genagelt wird. Jesus ist ein König, der alle unsere Vorstellungen von Königsein sprengt. Und es, obwohl er alle Macht gehabt hätte, einen ganz anderen Weg zu gehen. Dann muss es in die Welt raus. Es gibt einen neuen König in unserem Land. Weltweit wurde das übertragen bei der Queen in den Fernsehern. Es wurde auch weltweit übertragen, als Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Auch das wird nur bei Johannes beschrieben. Pilatus schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz, und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Schwarz auf weiß kann jeder, der dort vorübergeht, in Hebräisch, Latein und Griechisch, die Sprachen, die jeder lesen konnte, eine davon zumindest, sehen, dass Jesus als König der Juden am Kreuz hing. Auch wieder ganz anders, wie das sonst übertragen wurde, aber Jesus sagt Ja zu diesem Weg. Und er ist nicht nur ein König, er ist der Herr aller Herren und der König aller Könige, der Sohn Gottes, der keine Schuld und keine Sünde getan hat. Aber er sagt es: Ich gehe diesen Weg als König mit Dornenkrone. Ich werde verhöhnt, ich werde verspottet aus Liebe, damit ich meine Menschen retten kann und damit es einen Weg zum Vater gibt. Und es gibt ein Lied, das hat Dorothee vorhin auch schon mal gespielt. Ich hoffe, dass es nicht hängt, dass man es sehen kann. Das sind Bilder dabei von dem Buch Er war einer von uns. Und da geht es auch nochmal darum, was Jesus für uns getan hat. Und das schauen wir uns jetzt noch an.
Kommt und seht, Gottes Sohn, kommt und seht die Liebe selbst. Seht den Königsmantel und den Dornenkranz. Dein Tod hat uns befreit, die Gnade triumphiert und dein Liebestrom wäscht unsere Herzen rein. Zur Sünde wurdest du, warst doch ohne Schuld, ein Herz der Liebe ruft: Vater, vergib. Wir beten an, wir beten an, das Lamm auf dem Thron. uns sieht, unsere Schuld hat den Herrn am Kreuz durchbohrt. So viel tiefer als die Nägel seinen Leib. All der Stolz, alles Leid, alles, was uns von Gott trennt, und die Strafe lag auf ihm zu unserem Heil. Dein Tod hat uns befreit, die Gnade triumphiert, und dein Liebestrom wäscht unser Herz. Sünde wurdest du, und warst doch ohne Schuld. Ein Herz der Liebe ruft, Vater, vergib. Wir beten an, wir beten an, das des Himmels als Kind geboren, um aus Sünde zu befreien. Voller Ehrfurcht beugen wir uns nun vor dir. Weil du starbst, leben wir, und dein Opfer macht uns heil. Deine Auferstehungskraft gibt uns den Sieg. Dein Tod hat uns befreit, die Gnade triumphiert, und dein Liebestrom wischt unsere Herzen rein. Zur Sünde doch ohne Schuld, ein Herz der Liebe ruft, Vater, vergib. Wir beten an, wir beten an, das Lamm. Wir beten an das Lamm auf dem Thron.
Jesus ist ein ganz anderer König. Anders, als wir es von ihm dachten. Und ich hoffe, dass das mal durch den Vergleich und die Bilder auch ein bisschen nochmal zum Ausdruck gekommen ist. Jesus ist ganz anders als ein menschlicher König. Und dafür steht die Dornenkrone. Jesus hat sich erniedrigt, hat sich klein gemacht, hat alles gegeben, damit wir mit Gott in Verbindung leben können, damit wir geheilt sind, damit wir gerettet werden. Und ich habe gesagt, es gibt aber nicht nur die Dornenkrone, ich habe da aber heute einen Schwerpunkt drauf gelegt, weil wir jetzt in der Passionszeit sind, aber genauso Realität ist auch, dass Jesu Krone Kronjuwelen trägt. Und ich habe gesagt, Johannes hat nicht nur das Johannesevangelium geschrieben, sondern auch die Offenbarung. Und wenn wir die Offenbarung lesen, wieder gleich in Kapitel 1, da wird Jesus nicht nur der König Israels genannt, sondern da steht, er ist der Fürst der Könige auf Erden, der Oberste, der Fürst, der Anführer. Er steht an erster Stelle. Er ist der Auferstandene und der Erhöhte. Jesu Kronen hat Kronjuwelen, die unvergänglich sind. Und Sie kennen sich ja sehr gut in der Bibel aus, in der Offenbarung. Da kommt immer wieder der Blick in den Thronsaal Gottes, wo wir Jesus als König in Macht und Herrlichkeit sehen können. Und ich habe jetzt nur noch, ich lese das jetzt nicht alles vor, das können Sie auch gerne mal daheim sich nochmal anschauen. Offenbarung 19, da wird uns Jesus berichtet, das entspricht vielleicht mehr unseren Vorstellungen von einem König, wie er ganz am Ende der Zeiten wiederkommen wird, nicht auf einem Esel als Tier des Friedens, sondern auf einem Pferd, auf einem weißen Pferd. Und er darauf saß, hieß treu und wahrhaftig und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Jesus wird als König wiederkommen. Und er wird als König wiederkommen, der keine Dornenkrone trägt, sondern als König, der für Gerecht und Recht sorgt. Ja, die Dinge, unter denen wir auch so oft leiden oder wo wir uns wünschen, seine Herrlichkeit zu sehen, wo er sagt, ich werde dafür einstehen, dass meine Gerechtigkeit aufgerichtet wird und dass das Leid einmal ganz ein Ende haben wird. Das ist einer meiner Lieblingstexte und mit diesem Text möchte ich gern auch dann zum Ende kommen, wenn Jesus den Bösen ganz besiegt hat. Das wird uns in Kapitel 20 geschrieben. Dann können wir lesen, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen. Und ich überspringe jetzt einen kleinen Teil. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott, wird mitten in ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird sein. Denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Das ist auch Realität. Und ich habe das vorhin gesagt, wir erleben Jesus, der scheinbar ohnmächtig ist. Situationen, an denen wir selber leiden, wenn man manchmal in die Welt schaut oder was im eigenen Leben passiert bei anderen, dass man denkt, Mensch, warum greift Jesus nicht ein? Warum passiert da nichts? Und trotzdem gilt, er sitzt auf dem Thron und er ist König. Auch wenn es Dinge gibt, die wir nicht verstehen können. Und es soll keine billige Antwort sein oder ein billiger Trost, aber mich hat es selber getröstet. Jesus ist auch jetzt noch der König, der die Dornenkrone trägt. Und es bedeutet, er selber kennt Leid, er selber kennt Schmerzen. Und Schwester Brigitte hatte das auch letzte Woche, er kann uns als Hohepriester verstehen, weil er das selber alles durchgemacht hat. Er ist nicht abgehoben, der vom Balkon winkt und nett lächelt und dann wieder verschwindet, sondern er sagt, ich zähle deine Tränen, aber du kannst sicher sein, ich bin König, ich regiere, auch wenn du es jetzt noch nicht siehst. Aber eines Tages werde ich dir alle Tränen abwischen. Und dann wird es kein Leid mehr geben, keine Seuchen, keine Krankheiten. Die Dinge, unter denen wir jetzt so leiden, dann darfst du sicher sein, ich werde einmal alles neu machen. Auch wenn jetzt noch vieles ganz anders aussieht. Aber ich bin und ich bleibe König. Und es hat mich irgendwie ganz neu angesprochen und auch getröstet, Jesus ist unser König, der uns verstehen kann. Dem alle Macht im Himmel und auf Erden gebührt. Das ist Tatsache, das ist heute Realität, aber der auch unsere Schmerzen kennt, dass sie getragen hat und der sie verstehen kann. Und das wünsche ich Ihnen einfach auch in den nächsten Tagen, dass wir darüber neu in Staunen kommen, was Jesus für uns getan hat, dass er so komplett anders ist, wie unsere menschlichen Vorstellungen auch von König sein. Und es zeigt aber, wie nah er uns gekommen ist. Und dass er wirklich aus Liebe alles aufgegeben hat für uns, weil wir ihm so viel wert sind. Und ich wünsche es mir und ich wünsche es auch Ihnen, dass wir darüber einfach ganz neu in Staunen kommen und ihn dann auch als Lamm auf dem Thron anbeten. Das möchte ich jetzt gerne noch zum Abschluss. Herr Jesus, wenn wir uns das so deutlich vor Augen führen, was du alles hergegeben hast, was du mit dir hast machen lassen, du wurdest verspottet, du wurdest angespuckt, du wurdest ausgepeitscht. Du ließest dir die Dornenkrone auf den Kopf drücken und du ließest dich auslachen, ans Kreuz nageln. alles unverschuldet. Und das hast du alles getan, weil du möchtest, Herr, dass wir frei sind und dass wir in Beziehung mit dem Vater leben können. Dass es nichts mehr gibt, was uns von dir trennt. Und ich danke dir für deine große Liebe, dass du dich als König aller Könige so hast erniedrigen lassen, dass du alles hergegeben hast. Ich danke dir dafür und ich danke dir, dass du weißt, was es heißt zu leiden, dass du auch unsere Schmerzen verstehst, dass du unser Leid kennst und ich danke dir, dass du versprochen hast, dass du unsere Tränen abwischst und ich danke dir auch, dass du derjenige bist, der regiert, der auf dem Thron sitzt, auch jetzt schon, auch wenn wir das manchmal gar nicht so wahrnehmen. Ich bitte dich, dass du uns da immer wieder deine Augen auch dafür öffnest, dass unsere Welt nicht von irgendwelchen Politikern gelenkt wird, sondern dass du das letzte Wort hast und dass du versprochen hast, dass du wiederkommen wirst in Macht und Herrlichkeit und dass du für Gerechtigkeit sorgen wirst. Ich danke dir so dafür. Und ich danke dir einfach, dass wir mit dir in die neue Woche gehen dürfen. Danke, dass wir unter deinem Segen leben dürfen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Ja, in diesem Sinn wünsche ich Ihnen jetzt eine gute und eine gesegnete Passionszeit und freue mich, wenn wir uns vielleicht bei der Osterausstellung sehen oder dann nach Ostern wieder. Gottes Segen Ihnen.